Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Es gibt keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen. Friedrich Nietzsche.
Gute Joachim.
Hi Josch.
Ich freue mich sehr, dich zu sehen und hier zu sein.
Das freut mich auch sehr.
Und in der letzten Episode hatten wir uns ja einfach ein bisschen freier auseinandergesetzt und sind dann, dadurch, dass gerade ich auch viel in der Auseinandersetzung diesbezüglich gerade war, so ein bisschen auf Rosa Luxemburg und so revolutionäres Potenzial vielleicht auch so ein bisschen gekommen. Also haben so über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg des vergangenen Jahrhunderts gesprochen und inwiefern da eben noch so diese, oder inwiefern da so eine Motivation zur Gesellschaftsveränderung und auch so ein Glaube zur Veränderung der Gesellschaft wirklich bestanden hat.
Vor allen Dingen nicht so dieses schicksalshafte Ausgeliefertsein einer Ideologie oder Wirtschaftsform gegenüber, sondern dass es tatsächlich da noch Ideen gab, dass es konkurrierende Ideologien gab und da auch wirklich große Bewegungen dahinter standen. Gell?
Ja, genau. Also darüber hatten wir so ein bisschen gesprochen und da auch so etwas festgestellt, dass wir das Gefühl haben, dass sich das heute nicht mehr so ganz so anfühlt, zumindest nicht für uns. Und ich glaube, wir würden schon auch wahrscheinlich beide sagen, das geht auch über uns als Einzelmenschen hinaus und betrifft mal mindestens unsere Hemisphäre, in der wir uns so bewegen. Dass man da jetzt nicht so das Gefühl hat, es gibt so einen Geist der Veränderung im Sinne von, wir haben unsere gesellschaftlichen Verhältnisse in der Hand und das ist unsere Idee, wie wir sie ausgestalten wollen, die Gesellschaft. Das scheint ja irgendwie so als Massenbewegung und als so Idee aktuell nicht mehr so wirksam zu sein, obwohl es eigentlich so die Jahrhunderte der Aufklärung, wie man vielleicht sagen würde, oder der Moderne, eigentlich sehr beflügelt hatte, genau dieses Verständnis. Also allein schon natürlich mit Dingen wie der amerikanischen oder der französischen Revolution, weitergehend über die sozialistische Bewegung und so, gab es da halt immer so ein bisschen diesen Geist. Und ausgehend von diesen Reflexionen hatten wir dann nach dem Podcast so ein Gespräch, was ich dachte, dass es ganz nett wäre, auch hier in diesem Rahmen jetzt ein bisschen weiter zu verfolgen. Und zwar wollten wir uns nochmal tiefergehend philosophisch, jetzt ein bisschen weg von der konkreten gesellschaftspolitischen Praxis, sondern wirklich auch so ein bisschen philosophisch mit eben der Frage nach der Gesellschaft auseinandersetzen, weil das natürlich auch was ist, was mich zutiefst bewegt in meinem Denken. Also ich habe ja Soziologie und Philosophie studiert und habe mich auch in der Philosophie maßgeblich eben mit der Sozialphilosophie beschäftigt, also der Philosophie des Gesellschaftlichen. Und eben dieses Gesellschaftliche und was es denn überhaupt sei, ist für mich eben ein total spannender Begriff, der mich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, dass halt eben so allgemeinere Reflexionen darüber, was Gesellschaft ist, wie wir uns Gesellschaft vorstellen und wie wir uns davon ausgehend eben auch unsere eigene Handlungsmacht vorstellen, auch auf diesen quasi ganz grundlegenden philosophischen Betrachtungen eigentlich eng damit zusammenhängen, wie wir auch unsere politische Wirklichkeit begreifen, ob wir denken, die Gesellschaft ist unveränderbar, die Gesellschaft ist unsere eigene Schöpfung und wir können da unsere Ideen mit einbringen. Also ich glaube, dass all diese Dinge natürlich auch damit zusammenhängen, welches Bild man als Mensch so von der Gesellschaft und der Gemeinschaft überhaupt hat. Und darum glaube ich, dass die beiden Themen ein bisschen zusammenhängen und ich es spannend fände mit dir, quasi so ein bisschen über Gesellschaft zu sprechen und über vielleicht auch das Bewusstsein und die Art und Weise, wie die Gesellschaft darauf möglicherweise Einfluss nimmt. Und natürlich, was die Gesellschaft überhaupt ist, weil das ist ja etwas, was das Wort wird ja eigentlich überall verwendet, finde ich. Und doch gibt es, finde ich, ganz wenig Klarheit darüber, was das denn überhaupt konkret bedeuten soll.
Ja, das ist ein großes Feld, ein spannendes Feld und betrifft ja eigentlich auch ein Urthema der Philosophie, nämlich der Unterschied zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten oder dem Mensch in der Natur und der Mensch als intellektuelles, ideenhaftes Wesen mit dem Bewusstsein eben. Was mich da auch immer beschäftigt, ist die Frage, wo da die Trennlinie ist. Gell? Im Prinzip, wie du es auch schon angedeutet hast, Wie lebe ich mein individuelles Leben? Wie leitet mich mein Sinnesapparat, der mir unmittelbare Erfahrung ermöglicht? Und wie leitet mich mein Bewusstsein, das halt eben abstrakt unabhängig dieser unmittelbaren Erfahrung durch Erzählung, durch Geschichte, durch Eingebundensein, durch vielleicht auch was Instinkthaftes, was so in uns angeht. Also das sind so ganz viele Aspekte, gell? Die da mit reinspielen. Und was ich daran tatsächlich so faszinierend und spannend finde, ist, dass wir Wesen sind, die, egal auf welchen Aspekt wir uns fokussieren, ob es diese unmittelbare Erfahrung ist, ob es der Glaube ist, ob es bestimmte Werte sind, die uns wichtig sind, dass das doch sehr absolut in uns wirkt. Es gibt, wenn du jetzt die Überzeugung hast, da fällt mir jetzt kein passendes Beispiel ein. Ich wäre dann immer so total abstrus in meinen Beispielen, ja. Aber ich werde jetzt mal konkret, weil es zu unserer Zeit passt, alle Menschen, die islamischen Glaubens sind verblendet und führen in unserer Gesellschaft dazu, dass da ein Einfluss stattfindet, der für uns nicht förderlich ist. Ich will es jetzt mal sehr diplomatisch benennen. Dann kann das dazu führen.
Also wenn Menschen diese Ansicht quasi haben.
Wenn Menschen diese Ansicht haben und das zu einem Hass und einer Ausgrenzung führt, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Form von Sündenbock, dann sind diese Menschen total durchdrungen davon, dass die Menschen islamischen Glaubens loswerden muss. Dann gibt es die Idee dieses Nationalstaates innerhalb von Deutschland. Also da sind so bestimmte Aspekte, die da eine Rolle, aber die will ich gar nicht so im Einzelnen jetzt konkret analysieren, sondern eher deutlich machen, dass das dann total bestimmend ist für das Bewusstsein dieser Person. So im Sinne, wenn das erfüllt ist, wenn die alle weg sind, dann ist alles gut. Und da gibt es ja kein Signal, das unser Bewusstsein sendet oder das in irgendeiner Form von unserem empathischen Selbst kommt, das so ein Alarmsignal sendet und sagt, hier Vorsicht, das ist nicht der Weg zum Glück. Das ist ein Aspekt des Seins, das ist was dich beschäftigt, was dich unwohl fühlen lässt, was dir vielleicht auch Angst macht und so. Aber diesen Aspekt so überzubetonen, dass du den Eindruck gewinnen magst, dass wenn dieses Thema befriedet ist in deinem Sinne, dann stellt sich die Welt so dar, dass du glücklich und zufrieden sein kannst. So ein Marker gibt es ja in uns nicht. Das heißt, egal in welche Vorstellung, in welche Aspekte wir uns reindenken, was so zu unserer Überzeugung wird, das bleibt auch von unserem Körpersystem eigentlich unhinterfragt. Wo, wäre jetzt meine Frage, beginnt es, dass wir denken, in meiner Überzeugung, in diesem starren Blick darauf, das bekommt Risse. Ich glaube, das ist doch nicht so. Das ist, mag mir vielleicht wichtig sein, aber so der Königsweg zu meinem Glück ist das nicht. Wo beginnt das, dass da so ein Zweifel kommt oder so? Manchmal habe ich das Gefühl, es hat eben so was total Absolutes, worauf sich die Menschen drauf singen.
Also das sind natürlich wahnsinnig große Fragen, die du jetzt gerade in den Raum stellst, aber ich finde es höchst spannend und du berichtest ja schon so ein bisschen quasi von der Übermacht, die so eine bestimmte Form von Ideologie oder eben gesellschaftlicher Auffassung über einen einzelnen Menschen haben kann. Also dass quasi so eine bestimmte Auffassung sich als total absolut darstellt und eigentlich so unhinterfragbar wird. Und das finde ich sehr spannend, weil ich eben auch klar sagen würde, es gibt nichts Natürliches, was einen davon hindert, so absolute Annahmen anzunehmen. Ich würde viel eher sagen, dass der Mensch, wie er sich so einrichtet, eigentlich ziemlich dazu tendiert, so bestimmte absolute Annahmen für sich anzunehmen und irgendwie so unkritisch zu übernehmen.
Aus welchem Grund? Sicherheit?
Ja, also vielleicht auch Ordnung in einer gewissen Art und Weise.
Zugehörigkeit vielleicht auch, also weil es auch andere gibt, die so, aber da bin ich unsicher, gell? Es sind so halt viele Fragezeichen da.
Ich denke halt, dass es eine, also dass das, was einen quasi dazu bringt, du hast ja gefragt, wo fängt es an, dass man anfängt, solche Dinge dann auch zu hinterfragen. Und ich würde sagen, das fängt nicht von Natur aus irgendwann an.
Das kommt nicht aus einem selbst,
ja,
gell?
Es gibt offensichtlich keinen natürlichen Punkt der Moral oder was auch immer, das einen dazu bringt, oder das der Selbststoppung, das einen dazu bringt, zu sagen, ab einem bestimmten Punkt, okay, hier reicht's. Also sonst hätte es ja auch sowas
wie den Faschismus nicht gegeben. Es gibt ja schon sowas wie die Intuition, gell? Es gibt ja schon so ein Bauchgefühl. Da gibt es ja schon so in Bezug auf Situationen, aber das finde ich jetzt sehr schwer anwendbar aufs Abstrakte. Aufs Konkrete kann man ja schon sagen, wenn man das ernst nimmt, welche Signale einem der Körper sendet, dann gibt es ja schon so zu manchen konkreten Erfahrungen, wo du merkst, so, oh, hier fühlt sich was nicht gut an, es könnte gefährlich werden. Das sind ja schon Signale, die einem der Körper sendet, gell? Aber viel mehr gibt es da auch nicht, finde ich.
Ja, und da würde ich halt auch sagen, diese Intuition dann rational greifen zu wollen, ist wahnsinnig schwer.
Ist wahnsinnig schwer, ja.
Insbesondere auch, weil die Intuition ja auch trügerisch sein kann und vor allem manipulierbar ist. Also ja. Die Intuition der Menschen verändert sich ja auch
ganz
wahnsinnig.
Ganz wesentlicher Faktor, ja.
Je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Verhältnis sie sich bewegen und wie sie bestimmte Dinge dann auch immer auch verknüpft haben, was als gefährlich gesetzt wird und was nicht.
Oft wird dann auch diese Intuition ja verdeckt.
Ja.
Dass du eigentlich vielleicht sogar ein gutes Gespür hättest für eine Gefahrensituation, aber bist vielleicht auf eine Art und Weise geprägt, dass du dich in eine Form von Gefahr begibst, die du dann gar nicht spürst.
Ja. So. Und ich denke, diese Bewegung, das Stopp, was mache ich hier eigentlich und was sind das eigentlich für Grundsätze, die ich mir da gesetzt habe, das ist ja die Bewegung der Kritik. Also dann an der Stelle eben auch der Selbstkritik. Aber allgemein würde ich eben sagen, das, was du da beschreibst, was quasi dann kommen müsste und scheinbar nicht von selbst kommt, ist für mich eben die Ebene der Kritik, die auch mit der Gesellschaft zusammenhängt. Ich denke, dass Kritik etwas ist, was es eigentlich immer gibt, solange du Menschen hast. Aber die Frage ist, in welcher Art und Weise ist Kritik als radikales, wirksames Muster zugelassen? Also was darf alles kritisiert werden und was nicht? Was ist gesellschaftlich erlaubt zu kritisieren? Also zum Beispiel, wenn wir uns eben die mittelalterliche Gesellschaft Europas anschauen, da ist eine Kritik an der katholischen Kirche oder an Gott eben unvorstellbar. Es gab sie, natürlich, sie hat stattgefunden, aber wenn du sie geäußert hast, dann wurde kurz ein Prozess mit dir gemacht. Und darum glaube ich, dass es halt eben eine Frage auch der Gesellschaft ist, inwiefern Kritik zugelassen wird. Und darum glaube ich auch, dass die Gesellschaftskritik selbst und die kritische Philosophie, die sich ja vor allem auch im letzten Jahrhundert ganz stark hervorgetan hat, ein elementarer Schritt ist und unfassbar wichtig ist, um sich eben nicht in so absoluten Konstrukten zu verlieren.
Ja, ich meine, das ist ein spannendes Thema, weil gerade mit Religion gibt es ja eine Form von Indoktrination, die Leute, ich meine, Heinrich der Vierte, der ist nach Canossa gewandert, um Abbitte beim Papst zu leisten. Das heißt, seine Form von Handeln war so wieder der Werte des Klerus, dass er wirklich, als der Papst ihn gerügt hatte, er Angst hatte, in der Hölle zu landen. Was ihn dann dazu gebracht hat, halt ein fürchterlich beschwerlichen Marsch auf sich zu nehmen, um dann tatsächlich vorm Papst zu stehen und räudig Vergebung zu bitten.
Wer war das denn nochmal? Ist das der König von England gewesen, oder?
Ich glaube, das war Heinrich, der Vierte, der, oh Jesus. Vielleicht kann ich schnell nachgucken. Warte mal.
Also in jedem Fall sind Leute für ihr Ideensystem bereit, wahnsinnig krasse Schritte in Kauf zu nehmen.
Ja, er war König des römisch-deutschen Reiches. Er zog im Winter 1076 von Deutschland über die Alpen nach Canossa. Also ist schon ein hartes Programm, so eine Vorstellung der Hölle, der Verdammnis oder sowas, ja. Ich meine, wenn jetzt der Mensch Papst, der hätte wahrscheinlich so einem Fürsten, so einem Herrscher, das wäre ihm völlig wurscht gewesen. Ja, soll der Typ machen, was er will. Aber er steht halt eben für seine Religion und wenn du gläubig bist, dann hat das eine wahnsinnige Macht. Und dann gibt es ja auch kein Signal aus dir heraus, das dir sagt, hier, so eine ewige Verdammnis, das gibt es nicht. Oder es braucht auch keinen, der dir vorschreibt, wie du Sexualität lebst, mit dem du ins Bett gehst oder sonst irgendwas. Das sind alles Vorstellungen, die dich zwingen, die dich aber eigentlich unfrei machen. Ja? Das sind ja Prozesse, die dann auch wieder über so eine Form von Bewusstwerdung, also auch eher durch eine Form von Bewusstsein und wie du zu Beginn auch formuliert hast, die sich dann durch einen gesellschaftlichen Wandel verändern. Das ist ja nichts, was wir aus uns heraus irgendwie erspüren, dass der Glaube irgendwie Mumpitz ist oder so. Ja? Soll jetzt wirklich ein Gott entschieden haben, dass eine bestimmte Gruppe Menschen auf dem Planet das Paradies erleben wird und alle anderen sind der Verdammnis anheimgefallen, schon alleine, weil sie nicht an diesen Gott glauben. Solche Vorstellungen, die für mich jetzt erstmal völlig absurd klingen, die aber für manche Menschen so relevant sind, dass du da gar nicht anfangen brauchst zu argumentieren. Und dass auch aus, wie gesagt, aus ihnen heraus da kein Korrektiv entsteht. So.
Ja, und das Spannende ist ja wirklich, dass eben das Korrektiv, was es gibt, wieder eigentlich auf der Ebene des Bewusstseins und der Gesellschaft stattfindet. Und ich finde, das wirft dann halt eben auch so ein bisschen den Blick wieder auf diese Frage des Konkreten, des Abstrakten, weil man ja intuitiv schon erstmal das Gefühl hat, konkret ist eben, was ich wahrnehme und auch, was ich denke. So. Also was ich jetzt als einzelner Mensch mir irgendwie von der Welt denke und wie ich die Welt sehe und wahrnehme, das ist meine konkrete Wirklichkeit. Und die Gesellschaft und bestimmte philosophische Vorstellungen, die sind eben abstrakt. Die finden dann über uns so ein bisschen statt. Also man kennt ja oft auch so, wenn es um Gesellschaft geht, würde ich sagen, ist so ein tradiertes Bild schon so ein bisschen, dass die Gesellschaft so ein bisschen über uns ist, also quasi so ich daheim, das bin noch ich als Individuum, aber wenn ich dann rausgehe, dann bin ich schon mehr mit der Gesellschaft in Berührung oder so. Oder man kennt da ja auch so quasi so Zwiebelkreismodelle, irgendwie innen ist das Individuum und je weiter du rausgehst, je mehr Menschen in einer bestimmten Institution zusammenhängen, je mehr ist das dann die Gesellschaft oder so. Und solche Modelle des Gesellschaftlichen würde ich halt kritisch sehen und da eben so ein bisschen auch die Distanz zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten auch so ein bisschen aufweichen wollen, weil ich halt finde, dass solche Beispiele, wie zutiefst unsere Handlungen und auch unsere Wahrnehmung der Welt durchdrungen sind von so gesellschaftlichen Ideen, wie zum Beispiel einem Gott, das ist eine sehr atheistische Aussage, aber ich sehe Gott eben als gesellschaftliche Idee, wie zutiefst unsere konkrete Wirklichkeit davon durchbestimmt sein kann und wie unterschiedlich eben auch die konkrete Lebensrealität von Menschen ist, wenn sich bestimmte gesellschaftliche Bilder ändern. Also inwiefern das konkrete Bewusstsein, die konkrete Psyche eines Menschen quasi auch determiniert und bestimmt ist von dem Gesellschaftlichen, was wir eigentlich als was so Abstraktes wahrnehmen. Das finde ich halt höchst spannend. Also daher, weil du ganz zu Beginn auch die Frage gestellt hattest, inwiefern lässt sich das überhaupt voneinander trennen? Wo ist da die Grenze? Da würde ich halt sagen, das ist eigentlich unmöglich, das voneinander zu trennen und eine klare Grenze zu ziehen. Und das ist dann aber natürlich höchst spannend. Also auch bei der Frage, was ist Natur und was ist Gesellschaft? Also was ich jetzt anblicke, inwiefern nehme ich jetzt zum Beispiel eine weibliche Person als wahr, so wie sie irgendwie in ihrer natürlichen Körperlichkeit ist, und inwiefern nehme ich die Person wahr, insofern ich eben sie als Frau lese, weil ich einer Gesellschaft angehöre, die so ein binäres Geschlechtsmodell von Mann und Frau instituiert hat. Die Frage lässt sich ja eigentlich überhaupt nicht beantworten.
Lässt sich überhaupt nicht beantworten, aber ist tatsächlich ein spannendes Beispiel, weil sich da genau diese Schnittmengen zeigen, gell? Im Umgang der Geschlechter, ob jetzt männlich, weiblich, divers und egal auf welches Geschlecht wir uns beziehen, aber es gibt ja natürlich ganz archaisch in uns angelegt der Aspekt der Arterhaltung, der Fortpflanzung und somit auch des Triebes, quasi der Lust. Und dann gibt es natürlich, wenn wir das Objekt unserer Begierde betrachten, sofort den Aspekt: Was betrachten wir überhaupt als Objekt der Begierde? Wie hegt sich das ein, dass wir Lust auf jemanden haben, dass es Lust auf Sex gibt über die Fortpflanzung hinaus? Schon das kennzeichnet uns als Spezies ja irgendwie. Und wie hegt sich das so ein, dass wir nicht gewaltvoll damit umgehen? Das ist ja genau so ein Beispiel, wo zwei Individuen ganz intensiv sich aufeinander beziehen, sogar
ganz konkret,
sogar körperlich ineinander gehen. Ja, und da müsste sich doch dann eigentlich am deutlichsten zeigen. Und ich glaube, da spielt dann auch diese Intuition eine Rolle, zu spüren: Oh, der ist nicht gut für mich, das ist gefährlich oder sowas, ja. Oder zu denken, na, es fühlt sich irgendwie ungut an, aber irgendwie ist es auch spannend. Also da gibt es ja so ein totales Vermischen von dieser gesellschaftlichen Sicht, von dieser Rollenzuweisung und von unserem natürlichen Umgang miteinander, wo wir dann uns auf bestimmte Aspekte einlassen, auf bestimmte Menschen einlassen, die uns eigentlich nicht gut tun, wo wir Gefahr ignorieren, an andere Stelle gar nicht geschützt genug sein können, um überhaupt sicher zu. Also das ist ein ganz heikles Feld, finde ich.
Ja, definitiv. Und ich finde, dass sich halt eben auch da so gut zeigt, diese Verschränkung des Gesellschaftlichen mit dem Natürlichen und des Konkreten mit dem Abstrakten. Und ich finde, gerade da du auch quasi hingewiesen hast auf diese philosophische Geschichte, die sich eigentlich schon immer mit dem Konkreten und dem Abstrakten auseinandersetzt, finde ich das höchst spannend zu betrachten, genau diesen Aspekt, inwiefern diese Felder so ein bisschen auch voneinander getrennt wurden und inwiefern quasi man das als was Gemeinsames betrachten kann. Weil wenn ich da so ein bisschen in die philosophische Betrachtung quasi gehen würde, dann würde ich sagen, dass ja auch schon ganz am Anfang der so westlichen Philosophietradition, zum Beispiel mit Platon, das beginnt, dass das Abstrakte, also die Ideen, die wir haben, so etwas, was eben so, wie wir uns die Welt gesellschaftlich vorstellen, dass das so festgehalten wurde von Platon und dem Konkreten gegenübergestellt. Also Platon hat quasi gesagt, es gibt die konkrete Erfahrung, es gibt die Natur, es gibt die Sinnwelt, aber das ist alles vergänglich und das ist alles quasi, kann trügerisch sein. Wir können uns nie sicher sein, ob das, was wir sehen und wahrnehmen, wirklich wahr ist, ob das, was wir da verarbeiten, ob das irgendwie auch einen Sinn hat. Dessen können wir uns nicht sicher sein. Aber die Ebene der Ideen, dessen, was im Gehirn stattfindet, dieses Abstrakte, dieses, das, was eben im Bewusstsein über die konkrete Erfahrung hinausgeht und Dinge miteinander verknüpft, die hat er als die als die entscheidende Ebene der Existenz ausgemacht und des Seins. Er hat gesagt, quasi das ist die Ebene, die irgendwie unendlich ist. Das ist die Ebene, wo quasi Ideen existieren, die immer und ewig sind und die quasi einen inhärenten Sinn haben und die auch eigentlich die wahre Wirklichkeit darstellen. Also dieses Abstrakte, was ich als gesellschaftliche Ebene quasi darstellen würde, hat er so, er hat da den Terminus Gesellschaft noch überhaupt nicht für verwendet oder so, sondern er hat das einfach als eine ewige Ideenwelt konzipiert. Und wobei, so quasi ja, einen sehr großen Abstand zwischen dieser konkreten Ebene unserer Natürlichkeit, unserer Körperlichkeit, unserer Sinneswahrnehmung und dieser abstrakten Ebene der Ideenwelt, die irgendwie dem menschlichen Sein so zukommt, hergestellt. Und das eben auch schon, wie es auch später dann die Christen tun werden, dann vermittelt über quasi, dass der Mensch so eine Form von auserwähltem Wesen ist, so hätte er es jetzt, glaube ich, nicht genannt, das klingt jetzt eher christlich an, aber quasi der Mensch hat durch den Geist und durch das Gehirn die Möglichkeit, quasi an dieser ewigen Ideenwelt teilzuhaben. Und dafür hat er dann den Begriff Logos verwendet, was spannenderweise eben gleichzeitig Sprache und Vernunft bedeutet. Im Griechischen, in dieser Form von Sprache, sind diese Begriffe nicht voneinander unterschieden. Also die Sprache und die Vernunft, diese Welt, die scheint für Platon eben ganz entscheidend zu sein und die hat er als diese abstrakte Welt in den Himmel gesetzt und der konkreten Welt unterschieden, wovon ausgehend sich eben durch die gesamte Philosophiehistorie dieser Bruch zwischen der konkreten Sinneswahrnehmung und der abstrakten Welt der Ideen nachvollziehen lässt.
Und auch zu Recht. Ich meine, das ist genial gedacht. Aber wenn wir heute den Begriff der Bubble benutzen, zeigt es ja, dass die Idee von Platon, dass die Ideenwelt uns die Wahrheit aufzeigt, eben nicht stimmt.
Ja.
Denn natürlich gibt es diese Ideenwelt und sie leitet unser Handeln an, sie bestimmt uns. Und dafür ist das auch ganz wesentlich, das so zu denken, diesen abstrakten und den konkreten Raum zu unterscheiden. Aber es gibt ja keine eine Ideenwelt, auf die wir uns berufen können. Das ist ja genau das, was ich am Anfang gemeint habe. Es gibt ja nichts, was uns in irgendeiner Form vermittelt, das ist die richtige Idee.
Ja.
Sondern wir können uns auf egal welche Idee drauf singen und die bestimmt dann unser Bewusstsein. Ja. Ich meine, es gibt sowas, was wir natürlich auch natürlicherweise empfinden, nämlich den Schmerz, das Mitleid. So die Empathie, die ja eigentlich auch aus der konkreten Erfahrung erwächst. Ja, bisweilen können wir natürlich auch, wenn wir hören, halt in Venezuela gab es ein schreckliches Erdbeben, da können wir auch mitleiden. Aber dieses Mitleid über diese abstrakte Information, die wir vielleicht aus den Medien bekommen oder wo auch immer her, die ermöglicht sich dadurch, dass wir konkret im Umgang mit anderen Menschen schon Leid gesehen und miterlebt haben und so dann auch abstrakt nachempfinden können. Gell? Und da findet, glaube ich, auch für mich genau an der Stelle der Transfer statt. Wenn es etwas gibt, was wir im Konkreten tatsächlich nachempfinden, was uns emotional so stark berührt, dass wenn wir etwas hören, was im abstrakten Raum stattfindet, quasi emotional auf dieser Erfahrungsebene getriggert, also angetriggert wird, dann gibt es ein Nachvollziehen, ja? ein Verständnis, okay, das ist passiert, das macht mich betroffen. Also, oder das ist passiert, das macht mich froh, selbst wenn das nicht in der unmittelbaren, konkreten Ebene stattgefunden hat. Gell?
Ja, aber es gibt eben, also ja, es gibt halt, finde ich, immer auch diese Verknüpfung dieser beiden Dimensionen, weswegen, also ich stimme dir voll zu und ich sage eben nämlich natürlich auch, dass diese Position von Platon unhaltbar ist und ich würde sagen, in einer gewissen Art und Weise hat sich die Gesellschaft auch auf eine Art und Weise transformiert, dass man so eine Position eigentlich gar nicht mehr vertreten kann, so richtig. Also im philosophischen Diskurs sagt jetzt niemand irgendwie, da hatte Platon vollkommen recht. Also so die Philosophie verändert sich ja auch immer mit ihrer Zeit und bestimmte Fragen kann man dann aufgrund auch der Veränderung des Ideologiesystems gar nicht mehr auf diese Art und Weise betrachten. Aber so die Auftrennung, die Erkenntnis, es gibt eine konkrete Welt, Und es gibt quasi diese abstrakte Welt, mit der die Philosophie sich vielleicht auch so ein bisschen beschäftigt. Die finde ich in Plato natürlich super stark und auch wichtig, diese Aspekte quasi zumindest mal intellektuell voneinander zu trennen und nicht alles nur konkret zu denken. Weil ich finde, wenn man halt eben so alles nur konkret denkt, und das ist, finde ich, auch eine Gefahr, die ich in einer bestimmten Art und Weise für heute wieder sehen würde, auch mit diesem ganz krass naturwissenschaftlichen Modell, was quasi die Philosophie und die Ideenwelt an sich fast schon so ein bisschen abschaffen möchte, die dann alles nur reduziert auf so die Materialität und auf die Beschreibung, die wir durch die Sinnesorgane und durch Sichtbare ergreifen können, die, finde ich, verliert auch was. Also ich finde, es ist schon relevant, diese Ebene des Bewusstseins, diese Ideenwelt irgendwie zu beschreiben und zu reflektieren. Aber ganz schwierig finde ich eben bei Platon, dass er nicht nur quasi das voneinander intellektuell trennt, sondern eine richtig gehende Mauer und Grenze zwischen diesen beiden Instanzen entstehen lässt. Es gibt dann die ewige Ideenwelt, die ist dann auch größer als der einzelne existierende Mensch und halt eben für immer und irgendwie an einem undefinierten Ort, der absolut ungreifbar ist. Und dem gegenüber steht so die Sinnlichkeit und die Lebendigkeit, die eigentlich irgendwie relativ wertlos daherkommt. Und ich finde, das greift halt viel zu kurz. Natürlich ist es auch eine totale Abwertung des Sinnlichen und so und des Lebendigen. Und schafft dann eben so eine ewige Grenze, die ich eben schwachsinnig finde. Weil wie du schon gesagt hast, der Mensch kann sich von ganz vielen verschiedenen Ideen bestimmen lassen. Und abgesehen davon besteht ja auch eine totale Wechselwirkung zwischen diesen beiden Dimensionen. Also es zeichnet den Menschen ja fast schon gerade auf, eben zu existieren in diesem Abstrakten und Konkreten gleichzeitig. Und dass diese Ebenen sich eben durchdringen, wie wir auch am Beispiel von Körperlichkeit und Geschlechtsidentität so ein bisschen reflektiert haben. Also ich finde es total spannend, dann eben genau diese beiden Ebenen als sich durchdringend zu betrachten. Es gibt einen Aufsatz von Theodor Adorno, das ist ja auch so ein Philosoph, den ich sehr, sehr schätze, von der kritischen Theorie. Der hat geschrieben über die Idee der Naturgeschichte und da beschäftigt er sich genau damit, also so ein bisschen, würde ich sagen, kann man das übersetzen, dass die Natur bei ihm eben dieses sinnliche Konkrete darstellt und die Geschichte eben so das Abstrakte, uns miteinander verknüpfende, über das einzelne menschliche Wesen hinausgehende. Und er plädiert quasi in dem Text dafür, diese beiden Ebenen zwar durchaus voneinander zu trennen, aber dennoch auch zu betrachten, dass sie immer miteinander verwoben sind. Also dass es eigentlich eine Einheit gibt dieser Ebenen. Und das finde ich einen sehr, sehr entscheidenden und bestimmenden Gedanken.
Ich meine, was mich in meinem Denken definitiv anleitet, ist halt schon das wissenschaftliche Weltbild, das eben auf Zweifel und auf Nichtwissen beruht. Und das macht für mich einen ganz wesentlichen Unterschied, wenn wir uns nämlich dem Begriff Fakt zuwenden. Und Fakt sind natürlich auch bestimmte Aspekte, die wir jetzt nicht als natürlich gesetzt betrachten können. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, was macht den Menschen in Bezug auf die Natur aus? Und dann finde ich diesen Naturbegriff schon schwierig, weil entweder ist alles Natur, also auch Plastik, auch die absurdesten Ideen, auch wenn wir skrupellos handeln, wenn wir absolut gewalttätig sind, das ist entweder alles Natur oder es gibt so einen überidealisierten Naturbegriff, der für uns unerreichbar ist. So eine Form von Ideal. Und wie das so ist mit Idealen, die kann sich auch wieder jeder individuell anders setzen. Und für mich funktioniert es dann eben gut, wenn wir entscheiden, okay, wir können nur auf die Ebene der Menschlichkeit reflektieren und bisweilen sogar nur auf unser relatives Umfeld. Also relativ gesichert, wie die Menschen ticken, wie wir miteinander umgehen, welche Werte vernünftig sind, was uns anleitet, welche Wirtschaftsform wir für gängig halten, das können wir total untersuchen. Natürlich können wir auch diese ganze, diese Überschrift nehmen und in Frage stellen und sagen, da haben wir uns auf irgendwas drauf geschafft, wie jetzt beispielsweise den Kapitalismus. Das ist für uns als Menschheit überhaupt nicht förderlich. Wir sägen durch diese Wirtschaftsform an dem Ast, auf dem wir sitzen. Aber trotzdem haben wir gerade in unserer westlichen, wobei mittlerweile ist es eigentlich global umspannend, diese Wirtschaftsform etabliert und können natürlich auch bestimmte Marktmechanismen, die Börse und so, halt tatsächlich nach einem gewissen Regelwerk betrachten. Ja? Und wir können natürlich sagen, das ganze Regelwerk ist vielleicht schon entfremdet. Aber trotzdem ist es da und wir können dann damit betrachten, wie es funktioniert. Ja? Und das macht ja schon auch Sinn. Es gibt ja in Bezug auf Funktionsweisen von erdachten Systemen, von Ideen, auch wieder Fakten. Weil wir wissen, wenn es häufigst ausprobiert wurde an unterschiedlichsten Plätzen, zeigt es ähnliche Ergebnisse. Nur muss man dann halt eben vorsichtig sein, deswegen bin ich dann auch bei deiner Wissenschaftsskepsis dabei, dass man das halt auch nicht als absolut setzt, sondern dass man sich bewusst macht, wir beschäftigen uns mit faktischen Aspekten der Menschlichkeit und einer bestimmten Sphäre der Menschlichkeit. Und es ist immer fatal, sowas als absolut oder natürlich gesetzt eben anzunehmen.
Ja, also das finde ich nämlich einen total starken Übergang, jetzt eine total wichtige Betonung eben, immer wieder die Frage des Absoluten und des natürlich Gesetzten, auf die wir ja immer wieder so ein bisschen zurückkommen. Auch deine Problematisierung des Naturbegriffs hat mir sehr gut gefallen, also so in diesem philosophischen, in dem philosophischen Ebene, wo, oder in den philosophischen Kreisen, wo ich irgendwie manchmal so ein bisschen unterwegs bin, da untersagt es sich eigentlich quasi schon, den Naturbegriff zu verwenden und ihn nicht in irgendeiner Art und Weise einzuordnen. Und wenn, dann ist eigentlich fast schon immer klar, dass damit auch was ein kritisches Konzept gemeint ist. Also zu sagen, was ist denn überhaupt Natur, ist wahnsinnig schwierig. Und total entscheidend finde ich eben den Gedanken des natürlich Gesetzten. Und da hast du ja gerade dich so ein bisschen auch zum wissenschaftlichen Denken bekannt. Und das wissenschaftliche Denken hat ja eigentlich die Form von Philosophie gebrochen, die eben ausgehend von sowas wie Platon oder auch, das kann man aber auch weit darüber hinaus denken, immer wieder dieses abstrakte Selbst zur Natur gemacht hat. Also es klingt jetzt, ist vielleicht ein bisschen komplex, aber mit diesem Denken quasi, dass Platon sagt, es gibt diese Ideenwelt und es gibt das konkret Sinnliche, Natürliche quasi, und die Ideenwelt ist aber auch ewig und unveränderbar. Damit macht er ja auch diese Ideenwelt zu was Absolutem und zu was eigentlich wieder Natürlichem. Also so ein erweiterter Naturbegriff würde dann quasi eigentlich gerade diese Ideenwelt beschreiben, die unsere sinnliche Natur eigentlich auch total bestimmt und so. Und so sehe ich eben auch Gott, der ja in gewisser Art und Weise von bestimmten Philosophen sogar auch als so diese Ideenwelt fast schon so ein bisschen interpretiert wird, als ein Versuch eben diese abstrakte Ebene natürlich zu machen, also zu etwas zu machen, was ewig ist. Und ich würde so ein bisschen sagen, dass das auch so ein Versuch ist, eben den Sinngehalt der Welt zu verschließen. Also gerade in Anbetracht des Leids und der Sinnlosigkeit, mit dem ein menschliches Wesen so in seinem Lebensprozess dem so ein menschliches Wesen begegnet, stellt sich dann ja schon die Frage, so, wofür mache ich das eigentlich alles? Was hat das überhaupt für einen Sinn, was hier alles passiert? Und ich finde eben die Religion und eben auch so eine Philosophie wie die von Platon eignet sich super, um diesen Sinnhorizont, der einen oft so kritisch sein lässt und auch verzweifeln lässt, zu schließen und damit halt natürlich auch Ordnung in die Gesellschaft zu bringen und zu sagen, alles hat schon genau seinen Sinn und seinen Zweck und seinen Platz. Und das sagt dann entweder die ewige Ideenwelt oder das sagt Gott, weil das ist eben natürlich so. Ein bisschen konkreter auf unser Beispiel der Weiblichkeit und Männlichkeit kann man zum Beispiel auch in Platon finden, dass er schon diese Identitätsmodelle eben heiligt so ein bisschen und halt so quasi sagt, Mann und Frau entsprechen dieser genau konkreten Idee und so haben die auch zu sein. Und auch natürlich dann in den religiösen Gesellschaften, in dem monotheistischen gerade, zeigt sich, dass eben die eigentlich total veränderbare Geschlechtsidentität und Konstruktion eben als sowas natürlich Gesetztes dann gesetzt wird, vermittelt über diese Ebene des Abstrakten und über Gott. Und darum finde ich, dass der Bruch damit zu sagen, das Abstrakte ist sowas Ewiges, über uns Schwebendes, Ungreifbares, was aber absolut ist, der Bruch damit, den gerade auch das wissenschaftliche Denken vollzieht, den finde ich super wichtig. Und erachte ich aber selbst auch als ein Resultat von einem bestimmten philosophischen Denken und einer bestimmten politischen Bewegung. Also es geht auch alles immer so ein bisschen einher und ist in einem größeren Rahmen zu denken. Also auch so Denker wie Nietzsche oder so, die eben genau dieses Denken zum Ausdruck gebracht haben, oder Bewegungen wie die Französische Revolution und so, gehen ja schon damit einher, eben mit diesem Bild von Abstraktion, von Gott und so etwas zu brechen. Und nun finde ich aber, dass das wissenschaftliche Denken auch auf eine Art und Weise dazu führt, eine bestimmte Weltsicht so zu verabsolutieren. Und zwar, indem sie dann diese spekulative Ebene des Abstrakten ganz weglässt. So tut, als würde es die nicht geben. Die Ideenwelt so ein bisschen negiert. Das sehe ich vor allem in so sehr radikalen naturwissenschaftlichen Modellen, die quasi sagen, okay, das mit der Ideenwelt und mit dem Philosophieren und mit Gott, das war alles Humbug, das ist alles irgendwie Quatsch. Wir beobachten jetzt nur noch genau das, was wir hier konkret sehen können. Also das, was ich konkret durch meine Sinneswahrnehmung beobachten kann, das gibt es für mich, und alles darüber hinaus, das ist alles Spekulation und das gibt es nicht. Und das finde ich eben auch einen schwierigen Gedanken, weil eben die Ideenwelt ja doch durchaus real ist und weil wir eben unsere konkrete Wirklichkeit auch durch diese abstrakte Ideenwelt mit verändern und betrachten. Darum finde ich, ist nicht das Spekulative das Problem, sondern das Problem ist, dass man das Spekulative so verabsolutiert und unkritisch betreibt, dass man diese Ebene nicht kritisch betrachtet.
Ich stelle aber da in Frage, ob deine These, die du aufstellst, überhaupt faktisch richtig ist. Denn für mich sind das Philosophiemodell und das Wissenschaftsmodell sehr ähnlich. Im Prinzip, rückblickend können wir sagen, die Philosophen waren auf der Metaebene mit der Sinnsuche beschäftigt. Und das ist eine Form von Wahrheitssuche, die die Wissenschaft nicht betreibt. Aber das können wir rückblickend sagen. Weil in der Situation, in der Platon gelebt hat oder Thomas von Aquin oder andere, war das für die auch ganz konkrete Wissenschaft. Die waren auf der Suche nach der absoluten Wahrheit. Genauso wie die Wissenschaft heute auf der Suche nach der absoluten Wahrheit ist. Und ich würde sagen, beide Modelle haben gemein, dass sie diese Wahrheitssuche mit Hilfe des Staunens, mit Hilfe von Neugier, mit dem Wunsch nach Verständnis und nicht einfach irgendwelche hergebrachten Überlieferungen, die nicht in Frage gestellt werden. Das eint beide, und deswegen finde ich auch beide toll. Diese These, die du aufstellst, dass quasi diese abstrakte, diese Ideenebene, die uns auch Sinn versprechen kann, von der Wissenschaft negiert wird, nehme ich so zum Beispiel gar nicht wahr. Ich hätte das nicht so formuliert, das lassen wir mal alles weg, das ist Blödsinn, sondern ich nehme Wissenschaft so wahr, das schauen wir uns nicht an. Das ist ein Aspekt, das überlassen wir anderen. Das ist nicht our cup of tea. Das ist not my business. Was aber nicht die Wertung beinhaltet, zu sagen, das ist alles Mumpitz und Blödsinn. Sondern wir gucken uns quasi diese konkrete Ebene an und schauen nach Mustern, nach Wiederholungen, nach Bestätigungen für bestimmte Ergebnisse, die an einer ganz anderen Stelle wiederholt werden konnten, quasi eben gefunden wurden. So. Und nichtsdestotrotz finde ich beiden gemein, dass sie auf eine zweifelnde, sich selbst hinterfragende und reflektierte Art Wahrheit suchen. Ja? Man kann vielleicht sagen, dass die Wissenschaft diesen Absolutheitsanspruch, den die Philosophie mal hatte und nicht mehr hat. Die moderne Philosophie kommt ohne Absolutheitsanspruch aus. Es gibt die seriöse moderne Philosophie hat nicht mehr den Anspruch, die Erklärung der Welt und des Sinnzusammenhangs und von allem durch intellektuell logische Schlüsse sich erschließen zu können. Aber die Wissenschaft hat den Anspruch, durch eine Form von Experimentieren, durch eine Form von Mustererkennung und Experiment und Wiederholung und dem Überprüfen, ob es immer wieder ähnliche oder gar das gleiche Ergebnis gibt, schon den Anspruch, so was absolut Faktisches zu finden. Aber auch das nicht mit diesem Absolutheitsanspruch, den ich von dir, der Wissenschaft, immer so unterstellt empfinde. Wenn ich Wissenschaft erlebe, gibt es zwar schon das Bedürfnis, diese Wahrheit, diese nicht zu brechenden Fakten zu finden, aber es kann durchaus sein, dass die Fakten, die wir jetzt gefunden haben, vielleicht in 10 Jahren schon keine Gültigkeit mehr haben. Und ich würde sagen, Wissenschaftler, die der Ansicht sind, ich meine, es gibt, aber da gehen wir jetzt schon wieder zu sehr auf den, was ich sagen wollte, habe ich gesagt.
Ja, also im Grunde genommen würde ich dir gar nicht so sehr widersprechen. Also ich finde, dass gerade dieser emanzipative Geist von Wissenschaft und auch Philosophie, den du beschreibst, da gehe ich ja schon auch auf jeden Fall mit, und das ist auf jeden Fall eine Dimension des Ganzen, dass beides eben diese kritisch reflektierten Versuche sind, an Wahrheit zu kommen, die eben nicht mehr nur rein ideologisch verfahren, sondern eben auch durch Beobachtung oder Argumentation eben so eine Linse der Kritik und Überprüfung mit reinbringen. Und darum würde ich eigentlich jetzt so ein bisschen auf eine andere Ebene gehen, glaube ich. Also ich würde schon noch sagen, dass ich finde, dass das Wissenschaftsbild ja nicht so ganz einheitlich ist, und auch wenn es durchaus viele Menschen gibt, die es, glaube ich, so sehen wie du, also so im Sinne von dieses Spekulative ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, aber es sollte trotzdem ist es kein Mumpitz, sondern es darf ruhig zum Beispiel die Philosophie geben, die sich kritisch damit beschäftigt, oder dann gibt es ja auch Wissenschaftler, die trotzdem gläubig sind und diese Frage des Spekulativen trotzdem auch noch anerkennen und so. Dennoch finde ich, dass es mal mindestens eine gesellschaftliche Tendenz gibt, die eben die Wissenschaft als so eine absolute Sinnsuche benutzt und alles andere auch so ein bisschen ausgrenzt. Also wenn ich da an so bestimmte, also zum Beispiel an diese Unterscheidung Hard Sciences, Soft Sciences irgendwie denke. Also es gibt irgendwie die Hard Sciences, die ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse produzieren, die unkritisierbar und einfach offensichtlich sind. Und es gibt die Soft Sciences, die so ein bisschen daherlabern. Das ist ja was schon sehr wirksam ist. Und immer wieder, wenn ich mit wirklich NaturwissenschaftlerInnen in Gespräch komme, kriege ich sowas auch gespiegelt. Und das finde ich eben eine gefährliche Haltung, die eben nicht reflektiert.
Das kommt aber darauf an, mit welchen Leuten du zu tun hast. Weil Feuer ist heiß. Ende. Feuer ist heiß. Die Erde ist rund. Es gibt einfach bestimmte Aspekte, da können wir uns dann drüber unterhalten, wie hat sich unsere Vorstellung von rund geprägt und sowas. Ja? Aber die Erde ist auf jeden Fall so ein klopsartiges Gebilde, das sich um unser Zentralgestirn dreht. Es gibt so bestimmte Aspekte, da macht es keinen Sinn, die in Frage zu stellen.
Naja, aber sie sind ja nur entdeckt worden, weil Menschen eben radikal in Frage gestellt haben, ob die Erde eine Scheibe ist. Und also das ist ja trotzdem auch ein Resultat von einer bestimmten Form von philosophischer Haltung.
Wissenschaft ist mittlerweile schon sehr, aber ich würde das gerne abbrechen, weil diese Form von Wissenschaftskritik haben wir schon ein paar Mal betrieben. Unser Thema ist ja eigentlich so ein anderes.
Und ich wollte ja eigentlich auch auf eine andere Ebene, nämlich auch mal fernab davon, was Wissenschaft im eigenen Anspruch nach ist oder wie es auch vollzogen wird oder inwiefern da eindeutige Wahrheiten etabliert werden oder auch nicht, ist für mich das Entscheidende auch so ein bisschen, was eben wie die Gesellschaft es nutzt und was für ein Bedürfnis die Gesellschaft da hat. Und ich finde, dieses Bedürfnis nach Sinnverschluss, was ursprünglich mal eben eine absolut auftretende Philosophie eigentlich immer auch in Verbindung mit der Religion und vor allem die Religion dargestellt hat, ich würde sagen, dieses Bedürfnis, das ist was zutiefst Menschliches, was wesenhaft Menschliches und etwas, was auch noch heute besteht. Und vor allem würde ich sagen, dass auch noch heute wir nicht in einer befreiten Gesellschaft leben, die quasi ganz offen mit diesem Bedürfnis umgehen kann, wo wir einfach offen uns fragen können, okay, wir suchen nach Sinn, wir fragen uns, wieso ist das alles so, wie es ist, und ohne dass wir jetzt quasi da manipuliert sind ideologisch oder durch bestimmte gesellschaftliche Ungleichheiten und Modelle wie Klasse, Nation oder Geschlecht voneinander getrennt sind, können wir ganz offen darüber nachdenken und quasi so philosophiedemokratisch reflektieren, wie wir das denn sehen und denken. Ich glaube, an dem Punkt sind wir ganz eindeutig nicht, sondern ich würde sagen, wir sind immer noch in einer Welt, die, wo Menschen versuchen, diesen Sinn sich einfach zu geben und diesen Sinn zu schließen und quasi diese, auch diese Ebene des Abstrakten und der Ideenwelt zu naturalisieren. Mhm. Wir sind immer noch in einer Gesellschaft, die quasi denkt, irgendwie Männlichkeit und Weiblichkeit sind natürliche Institutionen und nichts Gesellschaftsgeschöpftes oder kulturspezifisches. Wir denken immer noch irgendwie in Begriffen wie Nation oder Ethnie als sowas vermeintlich Naturalisiertes. Wir argumentieren vor allem andauernd so, als wäre das zum Beispiel irgendwie natürlich das Recht von uns Deutschen hier zu leben und Geflüchtete zum Beispiel im Zweifelsfall auch eher sterben zu lassen, einfach qua unserer Geburt hier. Also ich finde, wir naturalisieren total diese Konzepte weiterhin. Und da, finde ich, wird schon auch die Wissenschaft vom gemeinen Menschen heutzutage auch so ein bisschen genutzt, um diesen Sinnverschluss zu betreiben, also quasi um als Modell des Wissens sich das anzueignen und zu sagen, okay, hier können wir ja ganz klar beobachten, so sind die Dinge halt. Und ich finde das eben gefährlich. Also ich finde, die Wissenschaft lässt sich dazu eignen. Also wenn wir zum Beispiel in diesem immer wieder gern gewählten Beispiel Männer und Frauen betrachten, wie wir sie nun mal jetzt gesellschaftlich instituiert haben, die eben in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit oder auch wir, die wir ja in unserer konkreten Lebenswirklichkeit von der Idee von Männlichkeit total bestimmt sind. Und dann messen wir, wie die sich in bestimmten Situationen verhalten. Und dann sagen wir, ja klar, natürlicherweise verhalten die sich so. Dann verkennen wir ja total, dass wir auch mit beteiligt sind an der Kreation dessen, was wir da beobachten.
Das ist halt für mich auch, nur teilweise richtig. So, weil eine seriöse Wissenschaft wird an der Stelle sagen, wir betrachten die normativ gesetzten Rollenbilder, die sich in unserer Gesellschaft, in dem Patriarchat gefestigt haben. Und wir können anhand dieser normativen Setzung bestimmte Muster erkennen. Das macht Wissenschaft. Aber Wissenschaft kann genauso sagen, dass das normativ gesetzt wurde, wo kommt das her und muss das so sein? Und gibt es dazu Alternativen und können Alternativen dazu genauso gut funktionieren? Insofern ist da für mich halt, wie gesagt, Philosophie und Wissenschaft relativ ähnlich, aber was ich halt spannend finde, ist, dass beide Modelle, eigentlich alle Modelle, da schließt sich für mich wieder der Kreis zum Beginn, ob es der Glauben ist, ob es die Philosophie ist, ob es die Wissenschaft ist. Wir können zum Beispiel den Nationalsozialismus unter genau diesen Gesichtspunkten betrachten. Wir betrachten ihn philosophisch. Das heißt, wir stellen uns die Sinnfrage, welche Werte hat das angeleitet, wie konnte es zu dieser Form von Totalitarismus kommen. Wir können das wissenschaftlich wieder in einem natürlich als normativ gesetzt, so wie funktionieren die Muster, wie sind die Zusammenhänge, die politischen Zusammenhänge innerhalb dieser Ideologie, wie kann man die betrachten? Man kann sie mit den Werten des Glaubens betrachten, ja, sowas wie Nächstenliebe und sonst was, ja, kann ich mich damit identifizieren, so mit so normativ gesetzten Werten, die ich dann in Abgleich bringe. Und alle drei Systeme machen nicht möglich, dass egal wie sehr wir uns damit beschäftigen, klar ist, dass wir in uns eine Form von Wahrheit dadurch finden, die uns aufzeigt, das ist kein guter Weg. Das ist was, das wird uns nicht glücklich machen. Diese Form von Ausgrenzung von Menschen, diese Form von Entmenschlichung überhaupt, dieser Hass, eine Gesellschaft in Angst, alles, was man da analysieren kann, macht uns trotzdem nicht möglich, dass wir als Individuen checken, oh, Vorsicht, Sonst würde es doch jetzt nicht ähnliche Bedingungen geben, die auch wieder aufzeigen, wie sehr wir bereit sind, andere Menschen unserer Gesellschaft, unseres Planeten zu entmenschlichen, auszugrenzen, ein Heil darin zu sehen, zu sagen halt, wenn die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise ist, dann ist alles gut. Dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut, dann wird es allen gut gehen. Und das finde ich irgendwie das Verrückte dabei, dass egal, so sehr wir über diese unterschiedlichen Systeme streiten, keines dieser Systeme findet diesen Aspekt in uns, der uns aus uns heraus ermöglicht zu erkennen, ob was abgründig ist oder förderlich.
Auf alle Fälle.
Und das also, ist doch crazy eigentlich.
Finde ich auch, definitiv. Also weder die Philosophie noch die Wissenschaft noch die Religion konnten sowas wie den Faschismus verhindern oder auch den Vollzug des Klimawandels und das Leid, was sich daraus ergibt. Vielmehr noch, alle drei sind gerade auch beim Faschismus, wenn man sich mal so die deutschen religiösen Philosophen und Wissenschaftler dieser Zeit anguckt, zutiefst verwickelt gewesen auch in den Prozess des Faschismus. Und oder der Faschisierung. Und deswegen würde ich eben sagen, alle diese drei Modelle, die eben reflektierend nach Wahrheit suchen, suchen diese Wahrheit nicht in einem Feld der absoluten Natur und irgendwie in einer fundamental objektiv gesetzten Wirklichkeit, die einfach Gesetze hat, denen wir zu folgen haben, was ja auch eigentlich eine völlige Fremdbestimmung bedeuten würde, sondern sie suchen eben Gesetze und diese Antworten auf ihre Fragen in einem Feld, das wesenhaft mitbestimmt ist von der Gesellschaft selbst auch, von der Art und Weise, wie wir unsere Welt denken und von dieser überindividuellen Ebene des Geistes und der Ideenwelt eben, die diese spekulativen und auch konkreten Versuche, das zu begreifen, eben annehmen und adressieren wollen. Und ich finde eben ganz wesentlich ist es, diese Ebene des Überindividuellen, des Gesellschaftlichen eben auch als eine selbst beeinflussbare und als eine Schöpfung des Menschen zu betrachten. Also eben nicht die Welt so absolut zu betrachten und in so fundamentale natürliche Kategorien zu überführen, sondern die Dimension dessen, dass wir Menschen immer auch Mitgestalter und Mitgestalterinnen unserer Umwelt sind, ganz dezidiert zu betrachten und dieser Wahrheit auch ins Auge zu blicken und davon ausgehend eben auch die Welt zu denken und zu verändern. Und gerade auch anzuerkennen, wie zum Beispiel Herrschaft diesen gesamten Prozess der Selbstschöpfung und Selbstbetrachtung des Menschen so ideologisch verhindert und total ein total behindernder Prozess diesbezüglich ist.
Eigentlich kann man, oder schaue ich tatsächlich auch kritisch überhaupt auf Bewusstsein. Ja? Also das ist das Bewusstsein etwas, weißt du, da wird es sofort wird der Boden unter mir schwammig, wenn ich dieses Wort nur benutze. Gell? Da, eigentlich kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, was Bewusstsein ist. Es ist auf jeden Fall nichts, was uns dadurch, dass es ist, eine Handlungsanweisung gibt. Null.
Nee, es ist nichts.
Im Gegenteil, es ist total manipulierbar ist nicht der richtige Begriff, aber es ist total formbar.
Ja.
Und je nachdem, welche Form es annimmt, bestimmt es dann auch das Sein. Gell? Die Form bestimmt das Sein. Und sogar so, dass es bis auf die emotionale Ebene durchdringt. Das ist dann ja nicht nur einfach irgendwas Kopfmäßiges, sondern bestimmte Weltanschauungen und bestimmte Überzeugungen, die gehen ja bis auf die Sinneswahrnehmung. Ja. Es gibt ja Leute, die dann so in ihrer Ausländerfeindlichkeit beispielsweise drauf sind, dass sie jemanden sehen, der arabisch aussieht und einen Bart trägt und die geraten innerlich in eine totale Wallung.
Ja.
Ja. Und wenn das Bewusstsein so sehr uns bestimmt, wenn die Form, die wir dem Bewusstsein geben, für uns so bestimmend ist, dann ist halt wirklich die Frage, welche Form ist denn dann die richtige? Oder gibt es überhaupt eine richtige Form? Oder ist es völlig sinnfrei, sich die Frage nach der richtigen Form zu stellen?
Also ich finde es elementar, sich die Frage nach der richtigen Form zu stellen und sie aufzubauen auf einem gemeinsamen, herrschaftsfreien Diskurs darüber, was die richtige Form denn sein könnte. Und die Frage eben nicht zu beantworten, indem man die ein und für immer festgestellte richtige Form irgendwie versucht zu definieren. Weil eben, ich sagen würde, Bewusstsein ist eben diese Mixtur von der psychischen Existenz irgendwie eines menschlichen Wesens, also dieser körperlichen, konkreten Ebene auch, mit dieser abstrakten Ebene der Ideenwelt, die eben durch Sprache, Sozialität und der dadurch ermöglichten geteilten Imaginationswelt des Menschen entsteht. Und für mich ist das natürlich schon auch ein irgendwie Gedanke, der zur Skepsis einlädt, dass das Bewusstsein so wahnsinnig formbar ist und dass wir eben da nicht irgendwie die eine fundamentale Wahrheit haben. Andererseits finde ich aber, ermöglicht eben gerade dieser Gedanke auch zu denken, dass wir unser Bewusstsein auch selbst mitbestimmen und formen kann und können und damit eben auch eine Möglichkeit von Freiheit und Autonomie
und
in diese Welt
haben, ja.
Bringen, die nicht bewusstseinsfähige Lebewesen eben nicht haben. Also gerade das finde ich natürlich auch das Faszinierende am Menschen.
Absolut. Das können wir doch gut so stehen lassen.
Würde ich auch mal sagen. Ich glaube, wir haben auch genug hier losgefeuert.
Ja. Ich danke dir. War wieder sehr spannend.
Ich dir auch. Ich fand es sehr spannend.
Bis dann.
Bis dann.
Das Gesellschaftliche schließt etwas ein, das sich als solches immer entzieht. Die gesellschaftlich-geschichtliche Dimension als Dimension des Kollektiven und Anonymen stellt jeden und alle in ein simultanes Verhältnis von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, von Beteiligung und Ausschluss. Das Gesellschaftliche, das sind alle und ist keiner. Es ist das, was niemals fehlt und doch fast nie als solches da ist. Ein Nichtsein, das wirklicher ist als alles Sein, in das wir eingelassen sind, das uns aber niemals in persona sichtbar gegenübertreten kann. Cornelius Castoriadis.